Planet Hall, Radio Check, over.
Yes, Bravo, kommen.
This is Tango, over.
Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um fast 20 Jahre Afghanistan. Ich sitze hier im Camp Marmal in Masar-e-Sharif und mir gegenüber sitzt ein Kompanietruppführer der Force Protection. Und zwar ist das der Hauptfeldwebel Arni. Und Arni ist ein ganz einsatzerfahrener Kamerad. Arni, wann war denn Ihr allererster Einsatz?
Ja, dann erstmal hallo auch von meiner Seite. Hallo. Danke, dass wir das durchführen können heute.
Ich ja, danke von mir aus.
Und wo ich das gerade höre, das Thema 20 Jahre Afghanistan, das ist so ein bisschen auch berührend, weil ich habe jetzt tatsächlich so das Gefühl, dass ich auch schon ein bisschen betagter bin. Ne? Ich bin jetzt 38 Jahre alt und das erste Mal Afghanistan war im Jahre 2007 bei mir.
Wow, das ist eine lange Zeit. Und in welchem Einsatzgebiet waren Sie damals?
Also 2007, da war eigentlich geplant Schutzkompanie, so hieß das damals, auch hier in Masar-e-Sharif. Das war dann auch schon so geplant mit Patrouillen rausfahren, dann hier Bewegung im Raum. Und da gab es dann die Abfrage vor Ort, wir benötigen zwei Soldaten, die im Camp Shaheen, so eine Art Advisor-Tätigkeiten, was jetzt gang und gäbe hier ist. Das war damals in den Kinderschuhen und das sollte dann aufgebaut werden und dafür wurden Freiwillige gesucht. Und dann haben wir uns dazu gemeldet und dann ging es nach Camp Shaheen.
Ja, das ist spannend. Und sind Sie damals schon mit dem Helikopter immer rübergefahren oder konnte man da noch mit dem Auto fahren?
Ja, tatsächlich ist das was ganz anderes. Wo wir hier ankamen im Jahr 2007, da war es so um die Oktober-November-Zeit. Da war noch keine Regenzeit angebrochen. Und die Fahrzeuge, die wir da zur Verfügung hatten, waren ganz normale Wölfe aus dem Regeldienstbetrieb, die man noch so kennt, aus der Zeit, ungepanzert, noch in grün lackiert. Und wir sind dann tatsächlich mit diesen Wölfen, die aus dem ganzen Lager so zusammengestellt worden sind, um uns zur Verfügung zu stellen, weil wir wurden von null auf aufgestellt, sind wir dann mit diesen ungepanzerten Fahrzeugen ins Camp Shaheen gefahren, über Dörfer, die ich ja bis zu dem lebt habe, noch nicht gesehen hatte. Für mich war das ganz faszinierend. Und ich hatte auch noch überhaupt keine Bedrohungsängste, die hier in dem Umkreis waren. Ich habe das einfach wahrgenommen für mich. Ich war jung, ich war abenteuerlustig und habe das dann so mitgenommen und mit abenteuerlichen Blicken die Gegend genossen und auch die Bevölkerung, die uns da sehr positiv gesonnen war, auch damals schon. Und das hat mich ziemlich geprägt.
Ja, das glaube ich. Konnten Sie damals auch, wo immer Sie wollten, mal anhalten, was weiß ich, irgendwie eine Kleinigkeit zu essen einkaufen oder Ähnliches, mit den Leuten direkt auch ja mal reden, wenn man halt einen Sprachmittler dabei hatte oder so? Ging das dann alles noch?
Also mit dem Essen, da gab es tatsächlich damals schon die Vorschriften, dass wir nirgendwo anhalten dürfen, uns was zu essen zu holen. Das war tatsächlich dann verboten. Aber was halt war, wir waren so ein bisschen frei im Handeln. Also es gab noch nicht die Anweisung, ihr dürft die und die Straße nicht nutzen. Wir waren da wirklich frei in der Bewegung und sind dann auch so nach Kartenstudium dann in gewisse Bergregionen gefahren. Einfach so mal schauen. Wir hatten damals tatsächlich kein Sprachmittel dabei. Das ging alles mit Händen und Füßen, aber das war abenteuerlich, aber es hat funktioniert und die Leute waren herzlich, die haben uns eingeladen, es gab Tee, es gab Nüsse und das ist so als junger Mensch, ist das schon prägend. Also ich sage immer, mein erster Einsatz, in dem bin ich halt erwachsen geworden. Das sage ich so zu mir selber, weil es halt auch, es gibt natürlich auch Bilder, die sind nicht so schön, jetzt gerade im Hinblick auf, wie leben die Leute hier, was haben sie, gerade früher, da war es noch ein bisschen anders. Und das nimmt man mit nach Deutschland, in unser Industrieland, wo wir halt alles haben, uns gut geht. Und dann denkt man halt darüber nach und wird dadurch halt auch gereifter.
Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich denke auch, das ist natürlich ein toller Einsatz gewesen, wenn man wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt und nicht dieses Feindbild, was ja heute so ein bisschen vorherrscht, aber bei vielen hat, sondern wirklich weiß, es lohnt sich. Ja, man tut wirklich was dann für die Leute, damit es denen eben besser geht. Was waren denn so die prägenden Erlebnisse mit den Menschen? Also Sie haben ja eben schon schön erzählt, Tee und Nüsse und dass die halt ja die Tür aufgemacht haben und Sie eingeladen haben. Was war so das, was Ihnen am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
Also im Gedächtnis geblieben sind mir halt die Kinder, die immer als erstes an die Fahrzeuge gekommen sind zu uns. Wir konnten sie ja nicht verstehen, aber wir haben die Gestiken verstanden. Wir haben dann den Wasser gegeben. Wir hatten allerhand so Schlüsselanhänger, alles was bunt und geleuchtet hat oder auch wenn es nur Stifte waren mit bunten Kappen, die haben wir dann abgegeben und das war schon immer schön zu sehen, dass die sich dann da auch so gefreut haben und ja, die Erwachsenen waren manchmal so ein bisschen erstmal mit Vorsicht, aber dennoch, es war alles gut und hat harmonisch funktioniert und das war halt für die, wie gesagt, die Lebenserfahrung war es schön und es ist mal toll über den Tellerrand zu blicken und so ein fernöstliches Land auch kennenzulernen, weil da habe ich dann auch die Schönheit des Landes das erste Mal kennengelernt. Es ist ja tatsächlich vom Ländlichen wirklich sehr schön, die Berge.
Unglaubliche Landschaft, ja, das denke ich auch. Wir sind die Tage jetzt ein bisschen drüber geflogen. Das ist wirklich faszinierend. Also das finde ich auch immer wieder ganz, ganz großartig. Wie war denn dann das Feedback zu Hause bei Ihrem ersten Afghanistan-Einsatz? Hatten Ihre Freunde, Ihre Familie, Eltern, hatten die Angst um Sie oder war das damals noch ein bisschen entspannter? Ja, wie war das so zu Hause?
Also es war tatsächlich noch die große Unbekannte, die geherrscht hat. Es gab natürlich in den Medien auch schon Gerüchte oder beziehungsweise Vorboten von Anschlägen hier im Land und dass es halt natürlich ein Kriegsgebiet ist. Aber das hat uns hier oben im Norden zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht betroffen. Wie gesagt, da waren die Zeiten noch mit ungeschützten Fahrzeugen und das ging ja dann erst langsam los. Also tatsächlich war da die Seite von der Familie aus noch nicht ganz so besorgt. Natürlich, das, was man in den Nachrichten gehört hat. Die Mutti war traurig, die hat sich halt dann auch dementsprechend emotional verabschiedet. Aber für mich war es halt das große Abenteuer, in das ich gestartet bin. Und als junger Mann war das halt damals auch schön. Und ich habe aber die Verbindung immer nach Hause gehalten. Damals war es ja noch nicht so einfach wie jetzt. Wir hatten zwar die Möglichkeit, mit Satellitentelefon schon zu telefonieren, aber wirklich ganz, ganz kurz und knapp. Und es gab auch schon die Möglichkeit mit Normaltelefon, aber es war halt auch begrenzt und tatsächlich musste man dafür Geld bezahlen. Und das Internet kam ja damals erst so richtig auf. Es gab zwar diese Plattform wie StudiVZ als Beispiel und die E-Mails gab es ja schon. Und dann hatten wir tatsächlich in dem Lager, wo wir jetzt wirklich erst alles von Grund auf aufgebaut haben, nur ein Rechner mit begrenztem Internetzugang, also wirklich ganz, ganz langsam und dann durfte jeder am Tag eine halbe Stunde ran und dann konnte man seine E-Mails checken und mal so ein bisschen, wenn es dann funktioniert, bei StudiVZ mal reinschauen. Das war die einzige Verbindung nach Hause. Ansonsten halt Briefe schreiben, das hat man ja vorher auch nicht so gemacht. Das ist ja.
Das stimmt, also Feldpost hat dann plötzlich wieder einen ganz anderen verbindenden Charakter, das stimmt.
Ja, auch so, als Jugendlicher hat man ja nie Briefe geschrieben oder sich dafür interessiert, aber dann in dem Einsatz, wie gesagt, dann wurden Briefe geschrieben und das war auch schön, wenn die Post dann von zu Hause kam und das war auch dann zeitgleich mein erstes Weihnachten, an dem ich weg war.
Ach, tatsächlich?
Ja, und das war dann doch schon schwierig. Also für mich war dann wirklich in dem gesamten Einsatz wirklich Weihnachten so das Schwierigste, wo man dann wirklich, man hat zwar seine Kameraden gehabt, wir waren in einem Kleinkreis, wir waren nur 9 Deutsche und hatten dann international noch Kräfte. Insgesamt waren wir ich glaube, um und bei. Also wir waren keine 20, so im engeren Kreis. Und dann war es damals ja noch das amerikanische Lager. Und ich fand das so faszinierend. Die haben uns dann immer kameradschaftlich mitgenommen. Wir konnten dort verpflegen. Weihnachten haben die uns halt eingeladen, kurzfristig. Die haben gesagt, nein, ihr braucht nicht unter euch da, ihr könnt zu uns kommen. Und da war ich so zu Tränen gerührt, weil da habe ich das erste Mal so, man kennt das ja vom Hörensagen, die amerikanischen Schulkinder, die schreiben ja Postkarten für die Soldaten und das fand ich so faszinierend. Die waren zwar nicht benannt mit Namen, aber sie waren halt als Synonym für alle. Wir danken euch für euren Dienst und
toll, toll.
Das tat wirklich gut. Ne? Also das war schön und sowas auch mal als Erfahrung mitzunehmen. Dafür bin ich auch dankbar.
Ja, das glaube ich. Ja, generell ist ja der Umgang ganz anders in Amerika. Es wird ja viel mehr geschätzt als bei uns. Das ist ja leider so ein Riesenproblem. Gab es damals eigentlich auch schon Weihnachtsbäume oder war das noch gar nicht?
Also wir haben tatsächlich 2007 keine eigenen Weihnachtsbäume gehabt. Wir hatten aber einen sehr guten Versorger, weil wir waren ja in diesem Außenlager und der ist alle 2 Tage hier nach Camp Marmal gejingelt, noch mit seinem 2-Tonner, übrigens auch ungepanzert.
Okay.
Und hat dann so allerhand besorgt für uns. Da, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber dann gab es mal einen Beamer für uns mit dabei, dass wir ein paar Filme gucken konnten. Und unter anderem hat er dann auch so ein bisschen Tanngrün besorgt. Wir wissen bis heute nicht, woher, aber es war. Und dann konnten wir uns wenigstens so eine kleine weihnachtliche Gestecke basteln. Weihnachtsbaum hatten wir nicht, aber wir haben es uns so schön wie möglich gemacht. Wir hatten so ein bisschen Lametta von zu Hause aus den Heimpaketen. Ja, das schön, war dann schon ganz schön. Aber die Amerikaner hatten es. Die hatten es ganz groß aufgefahren.
Ja, toll. Ja, das ist natürlich auch super, wenn man dann zusammen feiern kann. Ich denke, das ist generell in so einem Einsatz ja auch wichtig, der Austausch mit den anderen Nationen. Also das ist ja schon... Wie haben Sie das denn so erlebt in der Entwicklung? Ist das mehr oder weniger geworden über die Jahre, der Austausch? Ist der enger geworden? Haben sich die Nationen geändert, mit denen man jetzt viel zu tun hat oder wenig zu tun hat? Und welche Nationen sind jetzt so wichtig für uns hier?
Also damals tatsächlich war für mich die ersten Berührungspunkte mit den Amerikanern, weil wir sie in Gänze und in Masse verantwortlich hatten. Und das waren so die ersten Berührungspunkte, die ich überhaupt mit dieser Nation hatte. Und das war auch durchweg positiv. Die haben auch zwei, drei andere Regeln wie wir. Also wir haben ja immer schon die zwei Bierdosen-Regelung. Die haben ja dann wirklich tatsächlich, die dürfen gar keinen Alkohol trinken. Aber das war alles immer freundschaftlich und super. Und man hat dann auch das gelernte Englisch in der Schule, was man dann wirklich gut anwenden konnte. Und das wurde auch besser und besser. Und was halt nicht über die Worte und Sprache funktioniert hat, hat halt so mit Mimik und Gestik und freundschaftlich funktioniert. Ja, und heute hier im Lager, also in Camp Marmal zur heutigen Zeit, sind ja auch ein paar Amerikaner, aber die sind ja nebenan in Stevenson. Ja. Und dadurch jetzt auch Corona-bedingt schotten die sich natürlich auch ein bisschen ab. Wir haben jetzt auf der Schießbahn mit denen zusammengearbeitet. Wir haben angeboten, die Schützenschnur zu schießen. Und da war dann wieder das erste Mal, wo man wirklich kameradschaftlich auch zusammengearbeitet hat. Die waren sehr dankbar, weil die benötigen das halt auch, um ihre Qualifikationen und weiter zu pflegen und dadurch halt auch schneller oder besser befördert zu werden. Ja, und die nehmen das halt auch mit Dankbarkeit an. Ansonsten hier im Lager hat man viel zu tun. Ja, mit den Schweden. Was ich so ein bisschen vermisse, ist hier 2012. Kommen wir bestimmt gleich noch zu, da war ich ja auch hier. Da gab es noch ein bisschen mehr Polen und
Niederländer auch, glaube ich.
Niederländer auch, ja. Niederländer haben wir übrigens hier auch in dem Gebäude, wo wir gerade den Podcast aufzeichnen. Ja. Die sind hier mit drin, international. Mit denen ist es auch immer sehr lustig. Also die sprechen ja auch, warum auch immer, die sprechen ja auch immer gut Deutsch.
Ja, das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen, also ganz häufig.
Aber wir sprechen dennoch jetzt zusammen Englisch, ne? Also manchmal kommen auch witzige Situationen zustande, dann ist das so ein Mix aus Deutsch und Englisch, das ist immer schon sehr witzig.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben eben schon das Stichwort gegeben, 2012, war das dann Ihr nächster Einsatz oder waren Sie zwischen diesen beiden Daten dann nochmal hier?
Nee, also tatsächlich 2009 wäre die Chance gewesen, nochmal zu gehen, aber da war meine damalige Freundin gerade schwanger und dann habe ich mich dazu entschieden, für die Familie da zu sein und habe dann quasi ausgesetzt und dann war die nächste Staffel oder Etappe war dann 2012 und da ging es dann tatsächlich auch in meinen längsten Auslandseinsatz, den ich bis dato hatte und der ist im Juni gestartet als Schutzkompanie nach Kunduz. Das war dann hier in Masar-i-Sharif nur die ganz kurze Zwischenreise. Kurz ankommen, einmal schütteln, Ausrüstung packen und dann ging es für komplett die gesamte Zeit nach Kunduz ins damalige Camp, was da noch richtig fest betrieben wurde.
Und wie haben Sie das erlebt?
Das war eine ganz andere Erfahrung, weil ich bin ja mit meinen Gedanken und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, von dem Voreinsatz hergekommen. Und es gab in der Zeit ja den gesamten Wandel hier in der Region, wo auch jetzt die Sicherheitslage drastisch nach oben gegangen ist. Und das musste ich erstmal tatsächlich für mich verarbeiten, weil mit jedem Mal, wo wir das Lager verlassen haben, hatte ich immer noch im Kopf dieses freundliche und Zusammenleben und an der Bevölkerung sein und das war ja dann gar nicht mehr. Man hat gemerkt, man hat ein bisschen Distanz gewonnen. Man hat nicht mehr diese Nähe gesucht, sondern halt bewusst versucht zu vermeiden aufgrund gewisser Vorfälle. Und das musste ich halt erstmal verarbeiten, weil es eine gesamt andere Situation war. Und da hat man, dadurch, dass ich halt kannte, wie die Leute vorher waren, bin ich ein bisschen mit einer anderen Haltung rangegangen. Ich habe die Leute distanziert betrachtet. Ich habe zum einen die ganz normale Bevölkerung gesehen, die sich auf den Straßen, auf den Feldern bewegt hat. Die Kinder, die ganz normal gespielt haben, die konnte ich weiterhin so sehen und habe auch gesehen, dass die zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen Hilfe bekommen haben. Das heißt, man hat gesehen, die Häuser haben sich verändert. Mhm. Also es war vom Blickwinkel auch da waren Häuser, früher waren keine Scheiben drin, da waren zum Beispiel jetzt Scheiben drin oder die Straßen, die früher noch nicht gepflastert waren, waren betoniert. Also man hat schon gesehen, dass es sich so ein bisschen zum Guten gewandelt hat und die Leute auch trotzdem immer noch manchmal gewunken haben. Also es gab welche dabei, die haben dann halt Steine geworfen, es waren aber auch welche dabei, die haben gewunken und sich gefreut. Es war halt dieses Durchmischte und es gab aber auch wirklich Begegnungen, die waren halt nicht so schön. Da wurde man dann tatsächlich vor vollendete Tatsachen gestellt, dass man nicht willkommen ist in, ja, dem Bezirk oder Distrikt, wo man dann jetzt wirklich unterwegs war. Und man hat gemerkt, Kunduz ist wirklich komplett eine andere Region, die, ja, wo man halt nicht so willkommen ist.
Ja, das war auch wahrscheinlich ein bisschen Kulturschock dann. Also diese, auch im Kopf dann umzustellen und zu sagen, okay, es ist jetzt alles anders. Wahrscheinlich dann auch alles nur noch mit gepanzerten Fahrzeugen und wesentlich mehr Sicherheitsvorkehrungen und so weiter, oder?
Es war tatsächlich der Switch von ganz light 2007 ungepanzert Wolf auf den Schützenpanzer Marder voll gepanzert.
Oh ja.
Und das in der höchsten Version, in der 1A5-Klassifizierung. Und da musste man dann vom Kopf her natürlich auch umschalten. Ne? Da war die Bedrohungslage da, die musste man akzeptieren, damit musste man arbeiten und da musste man auch funktionieren. Und unter anderem gab es da auch einen schweren Anschlag auf unsere eigene Truppe und das fand im Oktober 2010 statt. Und ab dem Zeitpunkt, spätestens dann, habe ich auch anders oder war mittendrin und habe anders über das Gesamtgeschehen nachgedacht, was hier eigentlich los ist in dem Land.
Ja, natürlich, klar. Haben Sie selbst auch sowas erlebt in einem Ihrer Einsätze? Also ein Anschlag oder ein Angriff oder ein Gefecht?
Also ich kann das ganz offen erzählen, weil ich das auch verarbeitet habe, auch in der Zusammenarbeit mit unserer psychologischen Truppenhilfe. Und dafür ist sie auch da. Und Das hat auch geholfen. Und auch das nehme ich einfach als Erfahrung mit fürs Leben. Und wir waren in einem afghanischen Außencamp. Also wir hatten ja zum einen das Camp, ähnlich wie jetzt hier in Mazar e Sharif, ein großes, ganz normales Truppenlager, wo ganz normal Feldbetrieb drin war. Und von dort aus wurden dann Patrouillen gefahren. Und dann gab es aber auch noch, das nannte sich früher DHQ. Das war ein nochmal kleiner Außenbereich, ein kleiner Safe Haven im Shahradare-Bezirk. Eine kleine Wüste mit so klein angesiedelten Vororten von Kunduz, nenne ich es mal. Und das war auch schon die Linie zu den damaligen Taliban, die vereinbart war als Waffenstillstandslinie, nenne ich es jetzt mal. Und da gab es gewisse Bereiche, das war abgesprochen, dass wir die nicht betreten und befahren. Und so haben wir dann in unseren Bereichen, die uns zur Verfügung standen haben, sind wir dann Patrouillen gefahren. Wir hatten zum einen die Schützenpanzer Marder und wir hatten aber auch die Dingos und wir konnten dann immer wechseln. Entweder haben wir Radpatrouillen gefahren oder sind auf Kette gefahren. Ich persönlich, weil ich ja die Bevölkerung schon ein bisschen kannte, wollte natürlich immer deeskalieren und habe die Radvariante gewählt. Aber das hat ja dann der Zugführer und der Kompaniechef damals entschieden. Und irgendwann kam der Befehl vom General aus, der da vom Taktstab in Mazar-e Sharif, dass wir gewisse Linien ab jetzt übertreten sollen.
Ach so, okay.
Das wurde dann befohlen und dann haben wir mit den Amerikanern auch zusammengearbeitet und die hatten sogenannte Patrouillenfahrzeuge, die nannten sich RCP, Road Clearance Package. Das waren so eine Räumfahrzeuge, die auf den Straßen fahren, um dann gegebenenfalls IEDs und versteckte Ladungen auszulösen. Und die sind dann tatsächlich alle 2-3 Tage bei unserem Außencamp vorbeigefahren und haben dann kurz bei uns Halt gemacht, haben dann nochmal Verpflegung zu sich genommen, aufgetankt, noch einmal kurz Refresh gemacht und sind dann in die umliegenden Bereiche gestartet. Und da hat man tatsächlich öfter mal bei den Rückkehrern Ausfälle und Verwundete gehabt. Das war das erste Mal, wo man dann mit eigenen, also mit Koalitionstruppen damit zu tun hatte. Und die wurden dann bei uns, wir hatten BATs und eine Medical Station, so eine kleine Rettungsstation bei uns vor Ort. Da wurden die dann auch behandelt und bis dato war toi 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 auch noch nichts Großartiges passiert. Aber an dem besagten Tage dann im Oktober, da ging es dann für uns auch auf Patrouille mit schon einem mulmigen Gefühl, also wie man das wirklich so hat. Ne,
dieses Vorahnung quasi, so ein bisschen.
Wie so eine Art Vorahnung, ja. Und da war auch die gesamte Kompanie bei uns unterwegs. Also es waren 2 Züge auf Schützenpanzern mit noch ein paar kleinen Kfz. Und wir sollten halt eine Gitternetzlinie überqueren und dort halt die Gangbarkeit der Wege prüfen. Und das Dorf nannte sich Namabad. Und in Namabad sind wir reingekommen. Und entgegen allen Erfahrungen, die man gemacht hat, war dann tatsächlich, wie man es auch so aus den Erzählungen kennt, das Dorf war leer. Es waren keine Kinder auf der Straße, es hat keine Bewegung stattgefunden, keine Fahrzeuge. Ja, und stattdessen waren aber vereinzelt auf den Dächern junge Leute unterwegs und mit Telefonen. Und das war halt schon auch so ein Indikator. Das haben wir weitergemeldet, weiter ist dann auch nichts passiert. Und vor uns waren die Amerikaner, die hatten uns quasi, es war eine gemischte Patrouille. Und auf dem Fahrzeug, das letzte Fahrzeug von den Amerikanern, was direkt vor mir gefahren ist, war unser damaliger KTF drauf als Verbindungsoffizier. Und dem bin ich auf Blick gefolgt. Also ich war quasi der von dem deutschen Anteil das erste Fahrzeug. Und wir sind dann durch diese Ortschaft gefahren und haben dann mit Blick um die Kurve die Sicht verloren zu den Amerikanern und hatten kurzen Ordnungshalt, weil es eine ganz lange durchzogene Straße war. Und dann ja, hat eine ID ausgelöst. Das Fahrzeug vor mir direkt ist explodiert, detoniert, in zwei Teile gesprungen. Und Gott sei Dank, toi, 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 niemand gefallen. Wir hatten wirklich nur Ausfälle mit Cat Bravo und Cat Charlie. Mhm. Und dann war ein kurzer Moment, wo man sich geschüttelt hat. Dann kam aber wirklich die Ausbildung zum Tragen. Man hat einfach funktioniert.
Ja.
Die Kräfte sind nach vorne, haben die Verwundeten geborgen, haben den Bereich geklärt, haben gleich die Sicherheit gewährleistet, haben die Hilly Landing Site erkundet. Und das ging auch alles Hand in Hand und ziemlich schnell. Und dann hat man für sich schon im Kopf gesagt, okay, hier ist jetzt Abbruch, die zeigen uns bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Die wollen uns nicht. Und dann war das auch so für den Kopf eigentlich auch schon abgeschlossen, haben wir gedacht.
Mhm.
Das Fahrzeug wurde dann zum Bergen vorbereitet, hat aber noch gebrannt, also man kam da nicht ran. Und dann hatten wir ja noch den EOD mit dabei, also damals hat man immer Rundlos-Sorglos-Paket mit dabei gehabt und der EOD hat dann irgendwann gesagt, wir müssen von dem Fahrzeug weg, weil die Munition da noch drauf ist.
Oh ja.
Und dann haben wir nochmal den Ring vergrößert um das Fahrzeug rum und dann ist es tatsächlich detoniert. Ja, aus den Erfahrungen, das ist ja, als wenn so eine Popcornmaschine explodiert, wo es dann links und her und ploppt. Aber man weiß ja, es ist das eigene und man ist jetzt geschützt in dem Moment. Aber dann gab es halt noch Small Arms Fire. Also die haben wirklich gewartet, bis wir die Phasen fertig haben. Und das war dann vorbereitet, der Hinterhalt, den wir so gemacht haben. Und dann gab es halt Small Arms Fire. Wir haben dann mit den Fahrzeugen reagiert, haben uns taktisch verhalten, versucht zu antworten darauf, haben auch den Feuerkampf erwidert, haben sogar noch Mörserbeschuss bekommen und haben dann auf Luftunterstützung gewartet. So lange haben wir uns dort noch verteidigt. Das war ja der Unterschied zu dem jetzigen RS. Einsatz damals ISAF, da hat man halt auch noch reagiert und ist mit halt Angriff gefahren oder hat Gegenangriffe gefahren. Und dann hatten wir tatsächlich Luftunterstützung, konnten dann die Situation auch klären und dann war das auch Gott sei Dank geschafft. Also 12 Stunden Gefecht
im
Nachhinein und nach dem Abend fiel dann alle Last runter und dann war das auch ziemlich anstrengend und ab dem Punkt hat man dann auch gesagt, jetzt ist man angekommen, jetzt weiß man, wo man ist.
Ja,
und das war schon ein belastendes Ereignis.
Das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich dann nochmal ganz anders prägend als der positive erste Einsatz und sehr viel tiefergehend wahrscheinlich auch, oder?
Ja, also da, wie gesagt, das hat nochmal komplett alles zum Überlegen gebracht. Was mache ich hier? Was machen wir hier? Mhm. Wofür sind wir jetzt hier? Ich dachte, wir helfen dem Land. Ich dachte, die wollen sich helfen lassen. Aber man muss halt immer dissoziieren. Die einen sind die Bevölkerung, auf der einen Seite steht die Bevölkerung, auf der anderen Seite stehen halt die Kräfte.
Taliban, ja. Die dann eben andere Ziele verfolgen.
Genau, und das muss man halt versuchen zu
irgendwie trennen.
Genau,
zu trennen.
Genau.
Ja, genau.
Und dann, wenn man das kann, dann funktioniert es auch tatsächlich gut. Ne? Also ich war bei keinem, den ich jetzt gesehen habe, dann böse oder bösen Willens. Ich habe die weiterhin als Bevölkerung so wahrgenommen. Und dann war noch mal ein Vorfall 3 Wochen später, auch in derselben Ortschaft, da ist von uns ein Dingo umgekippt.
Mhm.
Und dann, wenn man mit den Gedanken dann, was halt davor noch war, dann ist die Nacht angebrochen und dann gab es so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten. Dann haben die Amerikaner in dem Straßenzug nebenan einen ID gesprengt, was keiner wusste. Und dann war natürlich auch Momente, wo man dann nicht weiß, was jetzt schon wieder passiert.
Ja.
Aber trotz alledem habe ich auch diesen Einsatz positiv mit nach Hause genommen. Ich habe natürlich die erste Zeit nicht alles erzählt, musste das erstmal für mich selber verarbeiten, was ich dort erlebt habe und was natürlich einer Mutter nicht verborgen bleibt.
Sind wir Mütter, wir merken sowas.
Genau. Und was das betrifft, kam das dann in der Familie dann das erste Mal so zum Tragen und zum Aussprechen, aber später dann noch mit professioneller Hilfe alles super verarbeitet und man nimmt es als Lebensereignis und Erfahrung mit.
Aber ich finde es auch gut, dass Sie sagen, Sie haben sich dann auch diese professionelle Hilfe genommen, weil dafür ist sie da, dafür wird sie angeboten und es ist ja sehr viel schlauer zu sagen, ich brauche das jetzt und man merkt es Ihnen auch an, dass Sie wirklich damit im Reinen sind und das finde ich also ein ganz positives Beispiel und auch die Tatsache, dass Sie jetzt wieder hier sind, sagt ja auch, das ist für Sie okay, dieser ganze Krach im Hintergrund, das sind jetzt die Kameraden, die gerade reinkommen, ne?
Ja, das sind genau. Zum Beispiel die Truppen der Multinationalen, das sind die Holländer jetzt gerade, die denke ich mal, ich weiß gar nicht, so um die Uhrzeit, wir haben es jetzt gleich 19 Uhr.
Okay,
ich
die wollen gar hier nicht, ihre Besprechung machen.
Dass die Besprechung haben, es war mir gar nicht bekannt.
Ach, Mensch, der wievielte Einsatz ist jetzt dieser?
Also das ist jetzt tatsächlich der vierte Einsatz, weil ich hätte jetzt fast 2018 noch vergessen. Okay. 2018 ging es dann auch wieder hier nach Mazar-i-Sharif und das war dann wieder komplett was anderes, weil dann hat ja schon die Mission geändert von ISAF in RS, Resolute Support. Und das ist ja einfach nur die Unterstützungsmission für unsere Ausbilder, die beratend zur Seite stehen. Das ist halt der grundlegende Änderungssatz, den wir jetzt hier haben. Also wir mischen uns nicht mehr in deren Politik oder Doktrin von deren Streitkräften ein. Wir beraten einfach nur und sagen, das könnt ihr vielleicht besser, das könnt ihr anders machen. Und alles andere ist halt außen vor. Und wir sind jetzt tatsächlich nur als jetzt Schutz für die Advisor da. Also die Advisor gehen halt zu ihren Counterparts in den Bereichen, beraten diese. Und wir sind halt da als Guardian Angels, unterstützen die, sind dann halt in der Sicherung, machen Gebäudesicherung. Es ist nichts anderes wie so ein Security-Dienst, sage ich mal, in Deutschland. Damit muss man dann auch wieder, wenn man die Zeiten aus ISAF kennt, muss man das auch wieder erstmal realisieren und für sich ummünzen. Das ist nämlich auch wieder was ganz anderes.
Ja, man kann auch nicht mehr raus, man hat eigentlich gar keinen Kontakt mehr und ist ja doch immer in seiner militärischen Umgebung gebunden. Das ist schon, ist ja auch ein bisschen ein Verlust. Man kriegt nicht mehr so viel mit.
Genau.
Wie zuvor,
genau,
das stimmt. Genau. Vielleicht eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die Entwicklung im Land, ganz für Sie persönlich, hat es sich gelohnt? Ist es heute besser?
Also gerade mit der Tour, die wir jetzt vor einigen Tagen hatten, mit dem Kompaniechef, den ich begleitet habe, muss ich für mich selber feststellen, also es hat sich gelohnt, das Land hat einen Riesensprung gemacht, auch wenn man es nicht wagen will. Natürlich, die ländlichen Regionen sind außen vor, aber das haben wir ja bei uns in Europa ja überall in jedem Land. Aber hier, ich kann jetzt nur für Mazar-i-Sharif sprechen, hat sich einiges getan. Die Infrastruktur hat sich verbessert, die Häuser hat sich verbessert. Es gibt viele Lädenzeilen, Shops, es gibt bunte Lichter nachts, wenn man hier durch die Straße fährt, Patrouille. Es gibt überall Obstmärkte. Die Leute sind auch wieder offen, also und zutraulich. Der Verkehr hat sich gebessert. Also wir gehören mit den Patrouillen zum Stadtbild. Uns wird Platz gemacht. Es gibt mal die ein oder andere Mutprobe von Kindern, die dann Steine schmeißen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier so ein, wie soll man das sagen, so eine Green Zone, wo man sich tatsächlich, man muss zwar immer aufpassen, mit dem gewissen Respekt hier rangehen und sich bewegen, aber für mich, aus meiner Erfahrung, fühle ich mich hier sicher.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Das war unheimlich spannend für mich und toi, toi, toi für den Rest des Einsatzes und ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich. Schön, dass es geklappt hat.
Finde ich auch.
War auch mal eine tolle Erfahrung, hier die Erfahrung weiterzugeben.
Ja,
Dankeschön.
Das freut mich sehr. Und jetzt lassen wir die Niederländer rein.
Genau.
Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.